Bushido X, der Kampfkunst-Podcast mit Andreas Silbersack. Ja, herzlich willkommen hier beim Bushido X Kampfkunst-Podcast. Mein Name ist Andreas Silbersack. Ich habe diesen Kampfkunst-Podcast ins Leben gerufen, um interessante Menschen, interessante Geschichten, Stile und Schulen rund um die Kampfsportszene und Kampfkunstszene euch vorzustellen. Ich bin seit 30 Jahren selbst in diesem Metier unterwegs und habe da viele Dinge gesehen und gelernt und möchte einfach diese große Welt mit euch teilen. Heute bei mir im Studio live zugeschaltet aus Berlin, Steve Hansche vom Core Martial Arts. Hallo Steve, grüß dich.
Hi Andi.
Ja, ich freue mich, dass das jetzt trotz technischer Differenzen ein bisschen, die wir vorher hatten, dann doch gut geklappt hat. Ja, und ich habe gerade schon in der Eingangsmoderation erwähnt, Steve aus Berlin, ein waschechter Berliner, glaube ich, wenn ich jetzt richtig liege. Erzähl mal ein bisschen was über dich.
Korrekt, waschecht aus Berlin-Ost, genau. Dann bin ich aus Berlin-Mitte, jetzt im Moment in Berlin-Treptow, also noch ein bisschen weiter in Osten rein, genau. Und da habe ich jetzt meine Kampfschule seit 2007.
Okay, also auch schon ein lang zurückliegender Gründungseffekt. Ja, wir kennen uns ja jetzt schon einige Zeit, ganz kurz für die Hörer. Also wir haben uns mal bei einem Netzwerk kennengelernt und haben gemerkt, dass unsere Chemie gut stimmt und haben dann schon einige Projekte zusammen gemacht. Und ich habe mir jetzt gedacht, es wäre einfach für alle mal spannend, dich mal hier auf diesem Medium zu hören, weil du ja doch eine recht belebte Vergangenheit hast, ein sehr cooles Studio und ein sehr cooles Angebot und vielleicht auch mal was nicht so alltäglich ist in deinem Trainingsprogramm, was die Leute nicht so kennen. Und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten.
Ja, gerne doch.
Holen wir mal ein bisschen aus. Wann hast du begonnen oder wie bist du in die Kampfkunstszene geschlittert?
Das ist wirklich schon sehr, sehr lang. Ja. Also wirklich noch als Grundschulkind. Kann man sagen, das müsste so im Alter von 6 oder 7 Jahren gewesen sein. Da gab es auch so, ich glaube, das ging vielen so. Ich habe auch deine Podcast schon gehört und dir ging es ja genauso. Das war ein Film. Ja, bei mir war es kein Bruce-Lee-Film, bei mir war es halt wirklich so ein typischer Hongkong-Film mit so einem asiatischen Kids, die da Wushu-mäßig durch die Gegend gepeitscht sind. Das war noch richtig, die haben noch alle ihre Stunts selbst gemacht, die Kids. Das war damals richtig verblüffend. Okay. Und ja, das wollte ich unbedingt auch lernen. Meine Eltern sind da getrennt schon zu der Zeit gewesen und ich hatte immer sehr wenig Kontakt zu meinem Vater. Und dann kam aber raus, dass der das ja auch schon seit über 10, 15 Jahre macht. Ja? Und so kam es dann auch so ein bisschen wieder so zu Vater und Sohn zurück, weil ich wollte zumindest von ihm sehen, er zeigt mir ein bisschen was, bringt mir ein bisschen was bei, aber hat leider nicht so wirklich gereicht, um da wirklich aktiv zu trainieren. Also musste meine Mutter damit mir dann doch irgendwann zur ersten Kampfsportschule, und das war dann damals noch im Osten, war das dann Judo gewesen.
Okay, der Klassiker. Ja.
Der Klassiker.
Der Klassiker. Okay.
Ja, also viel mit Judo habe ich heute nicht mehr Mut. Das ist klar, ich habe das gemacht, glaube ich, bis zum orangen Gürtel, dann war vorbei. Also man wurde ordentlich durch die Gegend geschmissen, hat auf die Fresse bekommen. Ja, da man ja da auch nach Gewichtsklassen, nicht nach Gewichtsklassen kämpft, sondern ich glaube nach Alter oder sowas, ja, irgendwie in so einer Richtung, also sowas im Osten. Also ich glaube, ich habe nicht einen einzigen Kampf im Wettkampf gewonnen. Also auf der Matte beim Training ja, aber im Wettkampf, da war dann schon mal so, oh, das Grauen. Ja, heute wird es wieder schmerzhaft. Der Trainer wollte mal glänzen mit wie viel Teilnehmer er mitbringt. Ob die verlieren oder gewinnen, scheißegal. Hauptsache sind
Hauptsache Masse.
Da, ne? Ja, Hauptsache Masse, ja. Hilfe, Hilfe. Ja, das Einzige, was ich heute immer noch mitnehmen kann, was ich nie vergessen werde und was ich auch immer meinen Schülern heute immer noch lehre, von Anfang bis Ende, jede einzelne Stunde, Falltechnik, weil da ist Judo wirklich immer noch in meinen Augen ganz, ganz, ganz große Grundschule.
Okay, ja, gut. Das ist natürlich so die Basic. Zum einen, ich habe es gerade schon so ein bisschen angerissen, ich habe ja auch ein paar Judo-Elemente gelernt, weil es einfach so das Typische ist, wo man so ein bisschen hinkommt und was auch, glaube ich, so elternkonform ist, weil man nicht schlägt und nicht tritt. Das ist oft für die Mamis nochmal, glaube ich, so ein ausschlaggebender Punkt, dass es nicht ganz so brutal ausschaut. Ne?
Ja, genau. Ne? Aber wie oft hatte ich es im Leben selber schon eine Stolperstelle hin, selbst Treppe runterfallen. Das ist so eine Sache, wenn da ein Abroll nicht bei gewesen wäre, selbst Treppe runter, dann würde die Kutsche schon ganz anders aussehen.
Ja,
also ich bin mit jedem Sturz immer unverletzt davon gekommen. Ich hatte noch keinen Bruch durch einen Sturz oder sowas, nicht einen einzigen.
Okay, also auch wieder zu dem Aspekt gesund bleiben, gesund erhalten. Also da haben die Kampfkünste ganz, ganz viel drauf. Das ist ja auch die Grundidee gewesen, wo ich diesen Podcast gegründet habe, dass wir den Trichter einfach mal öffnen und den Blick auf die Kampfkunst ein bisschen verändern. Weil ja Kampf nur ein kleines Element ist von dem, was wir tatsächlich da machen und unterrichten. Und es gibt viele interessante Persönlichkeiten und Stile und Studios, zu denen ich dich auf jeden Fall zähle. Und dafür ist auch super, dass wir heute hier da ein bisschen rangehen können. Ich finde spannend, dass natürlich diese ganze Eastern-Szene von doch so günstig rausgehauenen Kampfsportfilmen in unserer Generation oder meiner Generation, ich bin noch ein bisschen älter, uns doch so viel inspiriert haben, das zu machen. Das ist schon mal geil. Ja, dann hat der Steve die ersten Schritte im Judo gemacht. Und wie ist es dann weitergegangen? Bist du da dran geblieben oder hattest du Aussetzer? Wie schaut der
ja, natürlich nicht. Ne? Also wir hatten ja irgendwann dann auch unsere Wände hier in Berlin. Und dann war die Möglichkeit ein bisschen größer. Und dann ging es dann los. Da sollten schon ein paar Elemente, aber ich wollte halt auch ein bisschen schlagen, ein bisschen kicken, ein bisschen rumspringen und sowas alles. Ne? Und dann bin ich dann relativ, das war so im Alter von 10, 11 Jahren so, bin ich dann auch zum Wing Chun gewechselt. Das war damals auch schon die EWTO. Und habe dann dort ein paar Jährchen auch klassisches Wing Chun gelernt, also das EWTO Wing Chun.
Okay.
Ja, das fand ich auch schon ziemlich cool, weil das halt im Infight, das war für mich der erste Kontakt, so halt im Infight. Ne? Und dann kam auch schon so die Bruce Lee-Szene bei mir mit durch, so, ne? Das hat man gesehen und da wollte man das umsetzen. Ja. Ich wollte jetzt zwar nicht so rein Wing Chun, aber so wie Bruce Lee gefallen, weil der macht ja noch ein paar offene Techniken und so ein bisschen. Ne? Das war sich so als Kind immer so geil, von daher so oh, Sternchen da unten, ne? So wie der da abgeht und so. Und so unbezwingbar wie er ist und sowas alles. Ne?
Ja,
da habe ich dann mit denen schon angefangen. Das hat dann aber, wie gesagt, es hat dann ungefähr 2 bis 3 Jahre hat's gehalten. Und dann habe ich aber auch gewechselt, weil dann hat er mir um die Ecke eine Kung-Fu-Schule aufgemacht oder der ist umgezogen. Das ist der Großmeister Li Yong-Tai, der ist immer noch tätig. Der hatte eine klassische Jing-Wu-Schule. Okay. Jing-Wu ist halt so ein gemischtes Stil aus Nordstil, Südstil, Affe, Schlange, Tiger, Waffen. Da ist alles so dabei.
Also wie man es aus den Kung-Fu-Filmen kennt.
Ja, genau. So bisschen, also Kung-Fu-Filme, Wu-Shu-Filme, so. Das Ganze kam so Donnie Yen, Jet Li, alles so eine Sachen. Ne? Und das war genau das, was mich ja wirklich interessiert hat. Ne?
Ja.
Da wurde ich rein. Ich wollte nicht nur Infight lernen, ich wollte Waffenarbeit lernen, ich wollte Springen, Akrobatik, den ganzen Kram, also was man eigentlich gar nicht mehr braucht heutzutage, aber ich fand es damals richtig geil. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich trainiere es sogar heute noch teilweise. Auch wenn ich eine Schule habe mit Selbstverteidigung als großen Aspekt, trainiere ich für mich selber immer noch das Klassische.
Okay. Das heißt, jetzt haben wir schon angerissen, deine Schule. So, was ist momentan dein Schwerpunkt oder was ist deine Ausrichtung in deiner Schule? Was erlebe ich, wenn ich jetzt in Berlin bin und sage, okay, ich würde gerne die Core Martial Arts Schule besuchen. Was kann ich da tun?
Also wir haben 2 Aspekte. Der erste ist einer der wichtigsten. Also für mich der Hauptaspekt ist das Unterrichten von Kindern. Ja, allerdings jetzt nicht in Wettkampfklasse oder in welche Schule ist die stärkste, sondern wir sind halt auch sehr stark ausgelegt auf die Vermittlung von Werten und Lebenskompetenzen. Aber so dermaßen stark, dass wir sagen, wir sind 60% unseres Trainingsinhalts und 40% ist der tatsächliche Kampfsport. Ja, und da sind wir auch nicht bei den Schülern, die von Weiß anfangen bis zum Schwarzgurt hoch, also der Junior-Schwarzgurt heißt das bei uns. Mhm. Ja, die können wir uns quasi nach ungefähr 6 Jahren können den Junior-Schwarzgurt erreichen. Und das bis dahin besteht alles nur aus Basics, was die Kampfkunst angeht. Da sind Elemente aus dem Kung-Fu dabei, da sind Elemente aus dem Hyper-Martial-Arts dabei, das ist so ziemlich karate-lastig, wer das jetzt gerade nicht kennt. Und das sind aber alles so Techniken oder Stände oder Tritte oder Schläge, die alle so stilübergreifend sind. Die findet man überall. Ob ich jetzt so Thai-Boxen mache oder Karate oder Kickboxen oder normales Kung-Fu, ja, das ist quasi immer das Gleiche. Ja, und das ist dann quasi bei uns halt für die ersten Jahre immer so ein Basic-Paket. Das wird immer wiederholt, immer wiederholt, immer wiederholt. Das merken die aber nicht so, weil die Drills sich verändern.
Okay.
Also somit können wir immer garantieren, dass das Kind immer Spaß hat. Ja? Und also ich sag mal so, die Laufzeit bei Kindern, die sind bei uns im Durchschnitt wirklich 4 Jahre. Also es gibt auch welche, die schaffen den Junior Schwarzgurt, ja, und die sind auch noch immer auch dabei. Manche schaffen es halt nicht so weit, halten nicht so lange durch, aber der Durchschnitt ist tatsächlich 4 Jahre, 4,5 sogar. Ja? Okay. 4,5 Jahre. Genau. Und dann von 3 Jahre bis zum, ab 14 sind sie bei uns Teenager und gelten als Erwachsenenklasse.
Okay. Ja, das ist spannend. Wir sind ja da so beide im gleichen Segment unterwegs, mit natürlich einer guten Jugend- und Kinderausbildung. Du hast gerade Wertesystem angesprochen. Ich glaube, das ist ganz interessant, weil wenn man so drin ist, und das ist ja manchmal so das Problem, was wir aus dem Auge verlieren, dass das für uns relativ klar ist. Aber ich glaube, das wäre einfach mal interessant, jetzt für unsere Zuhörer zu hören, wie schaut sowas typisch aus? Eine Wertevermittlung, was verstehst du darunter? Kannst du uns da ein Beispiel geben?
Ja, selbstverständlich. Ich will gleich ein Beispiel geben. Wenn man zum Beispiel das Thema, wir arbeiten sehr stark mit dem Thema von Brandon Belisso, dem Programm, das Excellent Kids Programm. Und wenn ich jetzt so davon ausgehe, ich sag mal so, ich will jetzt keine Schulen angreifen oder sowas oder generell Leute, die Wertevermittlung machen, aber wenn ich jetzt ein Kind beibringe, was Bitte und Danke heißt, dann ist das eigentlich so ein selbstverständliches Ding. Ja, und das könnte eigentlich jeder, auch wenn er da schon teilweise hapert. Aber wie sieht's denn aus, oder wenn so über Respekt reden oder sowas, so in Manieren, aber wie sieht's denn aus mit wirklichen Themen, die nachhaltig sind, wie Fokus zum Beispiel. Ja? Wer kann denn einen kleinen Fünfjährigen, der sich auf die erste Klasse vorbereiten soll, das Thema Fokus beibringen.
Okay. Ja,
das wird sogar schon in der Kita schwer.
Ja, bin ich bei dir. Ja.
Also auch dann mit richtigen Beispielen. Bei uns in der Kampfkunst ist das sehr gut kombinierbar, das Thema Fokus, weil die brauchen Fokus zum Blocken, die brauchen den Fokus zum Stehen und sowas alles. Also Fokus ist bei uns natürlich aufmerksam sein, ja, das konzentriert sein. Und das gehen wir spielerisch in Kampfkunstelementen, reden dann darüber, aber über Elemente, die sie in der Schule arbeiten werden. Oder wenn Mama oder Papa mit dir spricht, ja, dann schaust du mit deinen Augen wohin? Na, in die Augen der Eltern. Ja. Das können die dann auch alles irgendwann schon auswendig. Und das ist genau das, was es ankommt.
Okay, ja. Das heißt, das ist auch ein wichtiges Thema. Ich glaube, das ist so was manchmal nicht bei den Eltern vielleicht noch nicht so ankommt, ist, dass es da nicht nur geht, dass die Kinder sich körperlich auspowern oder lernen, sich zu verteidigen, sondern vielmehr eine Vorbereitung aufs Leben. Du hast gerade schon angesprochen, Kita, Schule, die ganzen Themen, die daraus resultieren. Zum einen natürlich Fokus war jetzt ein super Beispiel. Zum anderen natürlich auch mal ein Thema wieder Mobbing und alles, was daraus resultiert.
Ja.
Also ich finde da schon, und wir haben ja viele Kollegen, die das auch sehr gut machen. Und ich finde das sehr gut, dass das so gemacht wird, was aber meiner Meinung nach immer noch nicht so sehr ankommt, weil natürlich jeder sich die Wertevermittlung auf seine Fahne schreibt, aber nicht jeder das wirklich so gut durchziehen kann. Das muss man sich dann vor Ort anschauen. Aber das ist im Endeffekt bei so Schulen, wie du sie betreibst in deinem Chor oder bei uns oder auch viele andere, ist das natürlich die Vorbereitung aufs Leben. Ne? Das ist,
ja, ist richtig.
Ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Aspekt, den wir da drin haben. So, das heißt, du hast die Kids, wenn ich jetzt dein Kids-Programm durchlaufen habe, aber wann kommt dann was, wenn ich ein bisschen älter bin? Jugendliche, hast du da was Separates oder hast du die bei den Erwachsenen?
Also die Jugendlichen, also ab 14, die haben wir bei den Erwachsenen mit drin. Also wir haben da bei den Erwachsenen, dann geht es dann gleich los mit dem KMX, weil das ist dann auch das Alter, was für die Kids dann auch ein bisschen gefährlich werden kann draußen auf der Straße. Okay. Also ich sag mal so ab 14 und sowas. Erstens, die Strafmündigkeit ist ja dann da schon gegeben.
Ja, haben eine Änderung auf jeden Fall.
Genau, und zweitens kommen sie noch dann im Alter, wo ja nicht nur mit Sprüche gemobbt wird, sondern da wird es ja wirklich schon angreiflich, ne, teilweise auf dem Schulhof. Also ich brauche mir jetzt keine Sorgen machen, wenn sich jetzt der 7-jährige Timmy und der 7-jährige Paul sich auf die Nase hauen auf dem Schulhof, ja, dann gibt es einen blauen Fleck, aber da passiert nicht so viel, weil die noch nicht so eine Kraftumsetzung haben. Mhm. Aber dem Alter der Jugendlichen, da wird es dann schon wirklich gefährlich und teilweise auch lebensgefährlich. Man muss hier Nachrichten kicken, was da los ist. Ne?
Ja, richtig.
Das ist ja immer kaum zum Aushalten, ne? Was da passiert. Und deswegen sind bei uns die 14-Jährigen, die werden quasi, kommen gleich in die Erwachsenensparte mit rein. Erstens haben sie da ältere Leute um sich mit rum, ja, die sie auch so ein bisschen auf den Boden runterbringen immer wieder. Ja, die Älteren fungieren dabei auch mal als Vorbild bei uns, ist klar. Ja, und dann geht es gleich ab zur Sache halt. Ne? Also, ja. Also und vor allem finde ich auch gut mit den Erwachsenen. Also ist der Respekt zwischen Teenager und Erwachsenen immer noch gegeben, was ja auch eine sehr große Schwelle ist, ja, ganz oft.
Okay. Was hast du da für einen Trainingsschwerpunkt? Hast du da einen bestimmten Stil, den du verfolgst? Hast du was Eigenes?
Ja, also. Ja, na klar, also wir haben damals 2000 und ich glaube es war 2008 oder es war 2009, irgendwie so in die Richtung, da habe ich mich nochmal weitergebildet in der KC Fighting Method, die gab es damals noch, mit von Rusto Digas und Andy Norman.
Okay.
Wir wurden dann quasi die erste KC Fighting Method Schule hier in Berlin Und das ist halt ein System, wo der Schwerpunkt darauf liegt, sich gegen mehrere Angreifer gleichzeitig zu verteidigen, mit instinktiven Blöcken. Also es ist halt sehr brachial und auch sehr brutal, sagen wir es mal so. Aber ich sag mal so, wir unterrichten ja auch in Werte und man erkennt ja, ob jemand in der Lage ist, das weiter trainieren zu dürfen oder nicht. Wer natürlich damit Blödsinn anfängt, der fliegt raus. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte in allen Jahren nicht einen einzigen, der irgendwie nicht vernünftig wurde dabei.
Ja, ich denke, das ist immer viel abhängig von uns als Trainern und von der Philosophie der Schule. Ne? Da bin ich voll bei dir.
Ja, genau.
Das sehe ich auch so. Das wird von außen manchmal ein bisschen so, ja, aber es ist ja gefährlich und was wir machen. Aber ich glaube auch eher, dass die Leute, die eine Kampfkunst gescheit trainieren, gescheit unterrichtet werden, eher viel weniger in Situationen kommen, weil die den Situationen von Haus aus im Weg gehen. Ne?
Nein, na klar, das kommt ja auch immer auf den Lehrer drauf an. Ne? Wer ist da, der den unterrichtet?
Genau.
Und wenn mein Schwerpunkt ja die Wertevermittlung ist, warum soll er dann irgendwann ein Brutalinski werden?
Ja, das richtig, ist ja
der Quatsch. Ja. Es ist ja auch so, dass wir als Trainer ja auch selber was können. Ja. Sollte jedenfalls so sein. Ja, und ich möchte ja quasi, dass mein Schüler mich auch als ein Vorbild sieht.
Ja.
Also der soll nicht nur, also ich will nicht nur, dass ich das Vorbild bin, sondern ich möchte, dass das ja mein Fan ist, vor allem, ne? So richtig. Also der soll richtig mein Fan werden und alles das nachmachen, was ich auch nachmache. Also alles, was das Training angeht und die Lebensphilosophie. Mhm. Er soll hart trainieren, er soll sich gut benehmen, er soll keinen Dreck am Stecken haben und so weiter und so fort. Er soll nett sein, er soll fokussiert sein, er soll manierlich sein, soll ausgeglichen sein, sagen wir es mal so. Ne? Hoppala.
Ja,
na. Ja, und wenn ich. Genau, und wenn ich möchte, dass mein Schüler halt eine brutale Sau wird, ja, dann muss ich den bloß so erziehen, ja, gar kein Problem, kriege ich hin, will ich aber nicht.
Ja, ja, na, da bin ich voll bei dir. Es ist jetzt interessant, glaube ich, das KC-System hast du gerade schon angesprochen, dass sich ja natürlich viel geändert hat. Wir sind ja alle oder viele Kampfkünstler und Kampfsportler haben ja viel in verschiedenen Verbänden trainiert, die dann entweder aufgelöst wurden oder wo es dann auch Unstimmigkeiten gab, weil es immer ein bisschen schwierig ist. Ich glaube, da können wir ein paar eigene Sendungen drüber machen, allein über die Politik und Problematik von solchen Verbänden. Aber ich glaube, spannend ist ja trotzdem, weil du ja in Berlin ja präsent bist und auch für die Leute, die aus Berlin sind und sagen, okay, das interessiert mich jetzt. Kannst du uns bildlich ein bisschen mehr Einblick in dieses System geben? Ist das möglich? Ist ein bisschen schwierig, ich weiß. Mhm. Aber vielleicht, dass man sich ein bisschen was vorstellen kann, auch als Laie oder wenn ich jetzt vielleicht was anderes trainiere, was auf mich zukommt. Wie sieht so ein typisches Startertraining aus und wo geht die Richtung hin?
Ja, es ist wirklich sehr schwer zu erklären, weil es halt so ein eigenes Ding für sich ist.
Ja.
Also auf jeden Fall deckt das Programm erstmal jede Ebene ab, von Stehen, Knien, Sitzen bis Liegend. Ja, also ist auch Bodenkampf mit drin.
Okay.
Es ist rein straßenlastig, also wirklich rein straßenlastig, das hat wirklich keine sportlichen Elemente drin. Es sind aber verwandte Techniken wie aus dem Silat mit dabei. Wer jetzt mit dem Silat was anfangen kann, kennst du das Silat, ja, wo immer schön mit Ellbogen gearbeitet wird, die Hände sind immer ziemlich nah am Kopf oben dran, tiefe Stände und so weiter und so fort. Nur mit dem Aspekt, selbst ab der ersten Stunde versuchen wir die Schüler schon darauf hinzueichen, dass man nie als Einziger, also dass man nie einen Angreifer vor sich hat, ja, sondern immer von 2 bis 3 ausgehen muss. Ja, selbst wenn es nur am Ende nur einer ist, gehen wir immer von mehreren aus, von Anfang an.
Okay,
das ist und spannend. So arbeiten wir dann auch. Genau. Bei uns ist das der Predator-Mode, ja, das heißt psychologisch schon so umwandeln, na, ich bin nicht das Opfer, sondern ihr seid alle mein Opfer und ich bin jetzt hier der Jäger. Ne? Und
okay,
ich schnapp euch alle weg.
So, okay, ne? Interessanter genau. Ansatz, ja.
Genau. Okay, auch wenn wir die liebsten und fühligsten Menschen sind, aber in dem Moment, wo es ums Leben geht, da muss man halt einen Schalter umlegen und muss sich halt dann, wir sagen immer so, deine Haut ist unbezahlbar, also verkauf sie auch zu diesem Preis. Ja,
ja, ja na, bin ich voll bei dir. Das ist ja, ich habe ja eine Folge vom Podcast gemacht und so ein bisschen, wenn man sich halt genau für dieses Thema interessiert, nämlich Selbstverteidigung, der Unterschied von Selbstverteidigung zu Kampfsport. Ich weiß, du hast auch lange Zeit, glaube ich, im Kung-Fu-Bereich wettkampfmäßig gearbeitet und selbst trainiert. Ne?
Ja.
Kannst du da vielleicht mal mit deinen Worten, weil es immer cool ist, wenn man es von verschiedenen Seiten hört, für dich deine Unterschiede definieren? Wenn ich jetzt ein Wettkämpfer bin und wenn ich eine reine Straßen-Selbstverteidigung mache, wo die Schwerpunkte liegen?
Ja, also na klar, erstmal die Situation an sich, ja, also der Wettkampf ist klar, ich kann mich darauf vorbereiten, ich trainiere, ja, in den meisten Fällen weiß ich sogar, wer mein Gegenüber ist, also mein Gegner. Ja, es wird immer ein Ringrichter dabei sein. Also selbst wenn es zu hart wird, wird der Ringrichter das Ding abbrechen. Es werden Ärzte da sein, die sich drum kümmern. Teilweise hat man sogar schon Psychologen vor dem Kampf und nach dem Kampf. Ja, also das ist alles ist so, ja, es ist so, renne ich mit jemandem um die Wette oder renne ich vor jemandem vor Angst weg? Das ist ein Riesenunterschied. Wenn ich auf der Straße bin, ist nichts mit Vorbereitung. Da kommt das aus dem heitersten Himmel, wo ich gerade nicht vorbereitet bin. Ja, das heißt, ich kann irgendwo an der Bushaltestelle stehen, jemand fragt mich nach der Uhrzeit und zack ist das Messer am Hals. Ja, aber und du fragst dich, warum? Aber der Grund ist erstmal scheißegal. Ja, den Grund, den weiß nur er, weil er was haben will oder vielleicht hat er mich letztens mit seiner Schwester erwischt oder was, ich habe keine Ahnung. Ja, irgendwas ist ja dann immer da und das Problem ist halt die Überraschung. Du kannst dich nicht vorbereiten. Ja, es gibt keinen Ringrichter. Es gibt keinen
Ja, richtig.
Ringrichter. Ja? Wie oft haben wir das? Also man könnte jetzt ja normale Zivilisten als Ringrichter sehen, aber wie oft können wir das, wo dann alle wegschauen und weitergehen natürlich? Also ich bin natürlich keiner von den Leuten und ich habe es auch glücklicherweise schon erlebt, wo auch wirklich Passanten eingegriffen haben. Ja, aber in den meisten Fällen prozentual passiert es halt nicht. Und sagen wir so, wenn wir jetzt einen Täter haben, also entweder ist man jetzt irgendwo in der Disse unterwegs und hat jemand Stress, dann gibt es halt eine Prügelei. Okay, das ist die eine Sache. Aber wenn mir jemand was Böses will, wenn mich jemand überfällt, ausrauben möchte, warum sollte der das denn in der Öffentlichkeit machen, vor allen Leuten? Ja, das macht er natürlich da, wo er seinen besten Vorteil hat.
Genau.
Ja, und das ist halt, wie gesagt, der Unterschied. Ja, im Kampfkunst ist es immer ausgeglichen. Ja, Gewicht gegen Gewicht, Erfahrung gegen Erfahrung, einer gegen einen. Jeder hat 3 Minuten Kampfzeit. Ja, jeder hat 1 Minute Pausenzeit. Ja, das ist für jeden gleich. Ja. Der Ringrichter kontrolliert in den Pausen, kannst du weiterkämpfen, kannst du nicht weiterkämpfen und so weiter und so fort. Und das haben wir auf der Straße halt nicht.
Ja, so ähnlich habe ich das ja eigentlich auch für mich erklärt und so. Ich finde sehr gut diese Geschichte mit dem Predator Mode. Das ist auf jeden Fall ein Terminus, der sehr, sehr cool das Problem beschreibt. Und ich glaube auch, wenn man immer in diesem Modus ist, dass ich mir einfach davon ausgehen kann, wenn ich angegriffen werde, dass das plötzlich passiert und der andere ja immer einen großen Vorteil hat. Das, was, glaube ich, viele so nicht sehen. Der Angreifer ist uns einen Schritt voraus, weil er ja schon entschlossen hat anzugreifen, wo wir noch nicht wissen, dass wir uns gleich verteidigen müssen, meistens. Und wir kalt starten müssen. Und dafür braucht man halt genau für dieses Projekt ja, die passenden Techniken. Und da ist in Berlin die Chorschule. Ich war ja, oder wir haben ja schon viel zusammen gemacht. Du warst schon bei mir, ich war bei dir. Ist immer ein super Anlaufpunkt. Ich bin sehr froh, dass wir ja aus dieser Bekanntschaft mittlerweile eine gute Freundschaft gegründet haben. Und freue mich natürlich auch darauf, dass wir 2021, hoffe ich mal, irgendwann wieder in den Normalgang schalten und wir dann auch wieder natürlich für unsere Leute grenzübergreifendes Training machen können, weil ich glaube, das ist auch nicht so schlecht oder so eine schlechte Idee, weil wir kommen ja, du hast vorhin gesagt, du hast das Wing Chun mal kurz gestreift in deiner Jugendzeit. Ich war ja auch in verschiedenen Verbänden, auch in denen, die du beschrieben hast, und da war es ja eher nicht so gewollt, dass wir Kooperationen gründen oder sowas. Und es ist ja auch heute immer noch schwer. Also ich bin ja schon länger darin unterwegs und du weißt es auch, es ist immer schwer, mit jemandem eine Kooperation zu machen, weil immer dann, keine Ahnung, Ängste, Probleme, meine Schüler lieben mich nicht so wie den anderen, Eifersucht entstehen. Und ich glaube,
Oh
sowas,
ja, das habe ich auch schon erlebt. Ja,
da sind wir
ja.
zum Glück relativ schmerzfrei, wir zwei, und dafür funktioniert es auch immer gut. Und es war immer ein geiles
Richtig.
Erlebnis, wenn du hier bei mir in Österreich warst. Und ich freue mich natürlich auch auf Berlin.
Ja, das hat immer sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und wird es auch wieder. Wird es auch wieder.
Auf jeden Fall haben wir auf dem Schirm. Ich will ein bisschen noch ausholen, weil ich ein paar Dinge weiß von dir, die natürlich auch für die Zuhörer jetzt extrem interessant ist. Du warst mal längere Zeit in China.
Ja, genau.
Kannst du uns davon mal so einen Erfahrungsbericht geben? Weil ich glaube, das ist ja immer das Geile. Man liest Bücher oder man schaut ins Internet, aber mal jemanden am Ohr zu haben, der jetzt als normaler Mensch mal darüber erzählt, wie das war, wie
Ja,
bist du dazu
ja.
gekommen, wie hat das
Ja,
stattgefunden?
also klar, China, also Shaolin, das war natürlich mein Lebenstraum damals, also mein erster Kindheitstraum, den ich mir noch selber erfüllen konnte. Ich glaube, ich habe das damals von meinem Jugendweihgeld gemacht oder sowas, dann habe das dann genommen und bin einfach nach China runter mit 2 Freunden. Das fanden meine Eltern nicht so toll. Ich wollte natürlich, dass ich auch lieber einen Führerschein mache oder sonst was. Egal, konnte ich später trotzdem noch machen. Aber das Geld habe ich genommen, um meinen eigenen Traum zu erfüllen, Visum beantragt und alles drum und dran. Und dann ab, runter da, das war im Jahre 2000. Und damals, das war Deng Feng, das war damals noch nicht so schön. Heute ist es, glaube ich, viel angenehmer und viel touristenfreundlicher, aber damals gab es sowas gar nicht wie Touristen. Da muss ich da vorstellen, man kommt dann in ein Dorf, da sind ungefähr 10 Kampfschulen. Und eine Kampfschule hat ungefähr so 3.000 bis 4.000 Schüler.
Boom. Ne?
Okay. So, genau. Also das ist so richtig Internat. Also die haben ein riesen Gebäude, haben die da, ne, mit Tor abgeriegelt, damit keiner raus kann. Weil manche flüchten ja auch dann wegen den harten Methoden, die sie da haben. Also gibt es quasi das Dorf, wo auch der Shaolin-Tempel steht.
Okay.
Der berühmte, genau. Und da sind die ganzen sogenannten Wushu-Akademien rumrum. Die bilden halt die Kleinsten schon aus mit 5, 6 Jahren und dann natürlich bis hoch zu den Teenagern. Und auch die einzigen Erwachsenen da in der Schule, das waren die Trainer und dann wir als Besucher. als Touris quasi.
Wie alt warst du damals?
Ich war damals, oh Gott, jetzt muss ich aber rechnen, 70 oder 18. Ich wurde 18, genau.
Okay, das war ja eigentlich für das Alter, ich sag mal, China ist ja nicht um die Ecke. Ne? Das war ja schon ein mutiger Entschluss.
Muss ja auch wegen Visum und so, sonst hätten wir mich ja eh da nicht mehr.
Aber trotzdem einen Schluss zu fassen, so, keine Ahnung, in dem Alter ist ja eher so Ibiza, Mallorca, Ballermann und so. Und dann ist natürlich schon cool, was so diese, wahrscheinlich wieder diese Kampfkunstfilme und die Begeisterung für die Kampfkunst doch in dir geweckt haben, dass du so eine Entscheidung triffst. Ne?
Ja, ich wollte das unbedingt fühlen, ob das wirklich so brachial hart ist, wie sie es beschreiben in den Filmen und sowas. Und es ist härter, als man sich es vorstellen kann, das ist definitiv.
Okay.
Die Methoden, die sie da hatten, die fand ich natürlich nicht so geil. Ne? Also wenn da wurden dann wirklich die kleinen Kinder dann misshandelt und geschlagen und alles drum und dran. Also das war jetzt, wo man sich selber dann schon so zurückhalten muss, wenn der Lehrer jetzt auf den da zugeht und jetzt weiß ich, oh, jetzt kriegt er schon wieder richtig einen auf die 12.
Okay.
Ja, wenn dann da der kleine Siegeritin da durch die Gegend getreten wird, weil er den Flickflack nicht sauber gemacht hat, da ist man schon kurz davor, selber aufzustehen. Und da
Also richtig knallhart.
Ja, knallhart. Also wirklich. Okay. Also die haben da den Kindern eine gefeuert. Ich glaube, unsere europäischen Kinder, die würden daran sterben, wenn die so einen Schlag abgeben würden. Die haben das locker weggesteckt. Da haben sie die Trainer aus den Augen gewischt und haben sich bedankt, dass sie nur einen Schlag abbekommen haben. Sind dann über Strafrunden gelaufen oder sowas. Ja, also die waren schon hart im Leben, auf jeden Fall, aber er hat schon ganz schön eine Seele wehgetan. Ich wusste auf jeden Fall, wenn ich Kampfkunstlehrer werde, dann mache ich das auf jeden Fall nicht so.
Okay, wie ist denn der Zugang von jetzt denen, jetzt habt ihr ja eine Mischung gehabt von Europäern oder von Ausländern, sprich dich und die Jungs, die da waren und du hast die chinesischen Kids da?
Wir waren die einzigen drei in dem ganzen Dorf. Also wir haben uns alle angeguckt, wir haben uns angeguckt, als wenn wir vom anderen Planeten kommen würden. Ja.
Ja.
Oh, weiße Menschen, Hilfe. Ja, das
aber das ist dann trotzdem zwei Klassengesellschaft, oder? Ihr habt ja dafür bezahlt damals, um da trainieren zu dürfen. Dadurch werdet ihr wahrscheinlich auch besser behandelt worden sein als jetzt die Einheimischen. Ne?
Genau, es gibt die Klasse für die armen Kinder, es gibt die Klasse für arme Kinder. Ja, klar, die werden ganz anders behandelt und auch ganz anders untergebracht.
Okay.
Ja, schade, dass sie uns das konnten wir uns leider allerdings nicht aussuchen selber. Die haben uns da irgendwo reingeschmissen in irgendeiner Klasse. Ja. Und dann haben wir einfach mitgemacht. Ich hätte es mir schon gerne selber ausgesucht. Ja. Mein Lehrer war trotzdem ziemlich cool, den wir hatten. Der war so noch ein Jahr jünger als ich. Ein Jahr älter. Also ein Jahr älter war der als ich. Und der war in Ordnung. Aber ich hätte mich trotzdem schon gerne in die Klasse, ich wäre schon ich in so eine abgeranzte Klasse mit den wirklich den ärmsten Kindern, um wirklich das eiskalt so mitzuerleben, ja.
Okay, das heißt aber, weil das jetzt spannend ist, die Kinder vor Ort, was ist denn denen ihre Ambition, dass sie in so eine Schule gehen? Ist das wie bei uns oder haben die dadurch einen Lebensvorteil oder wieso lassen die sich so schikanieren?
Ja, also warum die da sind, ist meistens auch wirklich so Zwang. Die Eltern bringen die da hin und zack, und dann ist gut. Ne? Dann müssen sie da bleiben, bis sie fertig sind mit ihrer Ausbildung, also jahrelang sogar.
Okay, das ist so wie ein Internat bei uns.
Ja, wie ein Internat, richtig. Da sind die Kinder wirklich 3, 4, 5 Jahre da, ohne ein einziges Mal die Eltern gesehen zu haben. Ja. Die verkümmern dann da auch richtig teilweise. Ja. Die trösten sich dann alle gegenseitig teilweise. Ja, die haben da so. Aber trotzdem hat es sehr viele Vorteile, wenn sie da rauskommen. Die haben quasi immer sehr, sehr gute Vorteile für die Polizei, wenn sie zur Polizei gehen wollen. Filmgeschäft, Hongkong, das war eh ganz groß und auf der Welt sowieso, ne? War schon damals so. Sicherheitsdienste, alles so und dran. Das ist wie schon so ein Vorabschluss für einen Beruf, den sie dann dadurch ergattern können.
Okay.
Ja. Weil das Wushu halt sehr, sehr groß angesehen ist, eine Kampfkunst. Ja, ich sage bloß hier, es gibt ja sogar Länder, da kannst du ja eine Kampfkunst sogar einen Doktortitel machen. Hier, ich sage aus Korea, Taekwondo. Ne?
Ja, okay. Ja.
Schade, dass sie noch nicht so weit sind. Ja.
Braucht man gar nicht so weit. Bulgarien geht das auch. Da kannst du auch einen
Ja, super.
Ganzen Titel machen, da wissen wir ja oder weiß ich, dass ja einige Jungs von dem vorhin genannten Verband da ihren Doktor gemacht haben, weil die machen das über Ringen und so. Aber ja, cool. Ich glaube auch, dass da noch viel, viel Aufräumarbeit bei uns stattfinden muss. Aber spannend. Das heißt, jetzt bist du da angekommen. Wie stellt man sich den ersten Tag vor? Du steigst in den Flieger in Berlin, fliegst ja ein paar Stunden und dann kommst du da raus und
ja, klar, dann sind wir sind da in Peking gelandet oder Beijing, von dort aus mit dem Flieger weiter nach Chengdu, von dort aus nochmal 200 Stunden mit der Taxe durch die Pampa gefahren, ja, aber alles super günstig da, Taxi und sowas alles, aber dann sind wir da angekommen, da sieht man schon auf einen riesen Platz, da haben so knapp 1000 Schüler, irgendwo sind Kronen alle in der Form laufen, das war so Gänsehaut, als man da ankommt. Das so wie so eine typische Filmszene, wenn man so ankommt und sieht dann halt die Massen, die dann alle trainieren, so, oh ja, hier bin ich richtig, ja, dann gehst du da rein, verhandelst erstmal mit der Kohle, wie viel bist du bereit auszugeben, bei uns waren das dann damals, ich glaube, wir waren knapp $120 die Woche, wir konnten uns dann aber noch ein bisschen als Englischlehrer quasi profitieren bei denen, weil die halt ganz, ganz schlechtes Englisch konnten, also die Aussprache jedenfalls, und da konnten wir dann unterstützen, indem wir den Kindern halt einmal pro Tag eine Stunde mit Englischunterricht übernommen haben, okay. So Vokabelübungen und sowas, also am Anfang Bildern und sowas, weil mit Zeichen braucht man sich ja nicht ankommen, mit chinesischen Zeichen, ja. Hätten wir alle verloren,
ja.
aber denen ging es halt darum, dass die Aussprache, die TH und sowas, ne, und das R und so kam, ne, dass sie das einigermaßen hinbekommen, ja, dann haben sie uns natürlich extrem viele Sachen vergünstigt. Ja, und dann ging es halt los, gleich morgens um 6 Uhr Training, bam, auf dem Platz und dann ging es hoch bis knapp 17, 18 Uhr abends, also von so einem Aufgang bis so einem Untergang kann man quasi sagen.
Okay.
Freitag war frei, das war der einzige Tag, wo nicht trainiert wurde. Dafür haben sie dann die ganzen Kids dann auf so einen riesengroßen Platz versammelt, da haben sie Freilichtkino gemacht und dann liefen da so Kriegsfilme, weißt du, so am besten so Vietnam gegen Amerika, wo dann immer die Amerikaner dann die Vietnamesen platt gemacht haben. Da haben sie mal richtig schön die Kinder aggressiv gemacht, ja genau.
Okay, ja,
komische
okay.
Methoden.
Okay, so, Freitagsbildung. Ja, ist ja spannend. Ist ja spannend.
Richtig.
Wie lang warst du in Summe jetzt da?
Oh, es war nicht ganz, es waren knapp 10 Monate ungefähr. Also,
okay.
Genau. Also war eine Zeit. Ich war dann noch froh, wieder zurückzukommen. Alles klar, super. Endlich mal wieder was Vernünftiges essen. Kein Asiakram mehr. Hilfe.
Ja, und vor allem bei dem Trainingspensum, da ist ja einiges zusammengekommen in 10 Monaten, ne?
Ja, oh, definitiv, ja. Also man hat ja dann, wenn man so gewohnt ist, so knapp, ja, so mit Unterbrechungen sind das ja dann doch schon 7 bis 8 Stunden Training pro Tag.
Ja. Ja.
Man hat da ein paar Stunden Pause am Tag auch immer, ist klar. Aber dann kommst du zurück nach Berlin, gehst in deine Kampfschule des Vertrauens, dein Meister, machst dann eine Runde mit und dann ist da so ein Training, was so Stunde bis 90 Minuten geht, da denkst du dir so, puh, ja.
Noch nicht mal warm.
Warum habe ich mich jetzt eigentlich umgezogen? Ja, genau. Das ist dann Strecksack. Aber du kommst bald wieder in die alte Form zurück. Also das geht definitiv auch.
Ja, ja, das heißt, du bist dann nach 10 Monaten zurückgekommen und wie ist es dann weitergegangen? Jetzt hast du ja doch relativ viel im Gepäck gehabt, ne, und viele Eindrücke und auch Ideen. Und dann, wie ist es dann weitergegangen?
Also damals war ich ja selber noch Schüler gewesen. Ja. Und habe dann quasi erst dann meine Ausbildung angefangen, ja, habe dann also meine Ausbildung zu Ende gemacht, bin dann direkt zur Bundeswehr gegangen, 4 Jahre als Ausbilder. Da wurde ich dann auch wieder ein bisschen träge, weil die Bundeswehr mir nicht jemand wurde, was ich eigentlich von ihr erhofft habe. Und danach, nach der Bundeswehr, kam erst dann meine Selbstständigkeit mit der eigenen Schule. Mhm. Also da wäre natürlich interessant gewesen, wenn ich jetzt nochmal nach China, wenn ich jetzt in China gewesen wäre und dann wieder gekommen wäre, was für Trainingseinfluss so, weil auch geschäftlich sind die ja auch ziemlich gut drauf. Ja.
Ja.
Aber damals war das wirklich nur so, oh, ich will trainieren. Ja, fertig. Ja, zurückkommen. Das mitnehmen, was man mitnehmen kann, alles Mögliche von den diversesten Stilen aus dem Wushu, mehrere Waffensysteme. Klar, hat man noch 2, 3 Wettkämpfe mitgemacht, die waren dann total entspannt. Ja.
Okay.
Also außer am Kampf. Kampf war immer sehr niveauvoll, aber sowas so Formlaufen angehen, so Katas und sowas, das war dann natürlich, das konnte man dann so quasi durchlaufen, die ganze Geschichte.
Okay.
Ja. Okay. Genau. Ja, Wettkampf war bei mir nicht so gut in China, weil ich relativ schon kräftig und groß war als Europäer.
Ja.
Ja, da hatte ich sowieso auch schon etwas Vorteile, da konnten sie mich nicht so gut. Nee, also nicht so viel, viel, viel besser machen. Außer in der Nehmerqualität, Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, das war natürlich nochmal extra da oben. Ja, weil na, so viel wie du trainierst, bleibt dir gar nichts anderes übrig, als schneller und kräftiger zu werden.
Ja, das glaube ich. Da Hast du bestimmt ein bisschen Masse gelassen, oder? Bist du schwerer hingeflogen als zurück?
Oh ja, ja. Oh ja, ich muss, ja, aber ich sah nicht so aus. Sag mal so, wenn ich Fotos zeige, da war nicht 1 Gramm Fett am Körper. Ne?
Okay, alles klar.
Obwohl wir jeden Tag gefressen haben, die Irren. Ja? Jeden Abend, wirklich, bis zum Umfallen. Der Bauch musste voll sein.
Okay, ja gut, aber bei dem Pensum, wenn du da in Action bist, ist das klar.
Ja, und dennoch das Alter, so 17, 18, so, ne? Da ist ja da. Da läuft ja der Stoffwechsel von alleine noch. Ne?
Ja, das ist leider ein bisschen schon weiter hinten. Also heute müssen wir da schon ein bisschen mehr für tun.
Ja, definitiv. Ja, ja. Ja, vor allem bei dem Scheiß, den man zu fressen kriegt hier, ne? Überall.
Fast Food, ja. Das ist das Problem.
Ja. Selbst wenn ich im Laden einkaufen gehe, wird es aber schon schwer, weil Covid da nicht.
Ja, das glaube ich dir. Ja, wir sind ja mit 21 immer noch in der Situation von 20. Also noch, ihr befindet euch ja auch in Deutschland noch im vollen Lockdown. Aber wir schauen ja nach vorne alle mit einer guten Motivation. Hast du ein Ziel für 2021 auf deine Fahne geschrieben?
Ja, ich möchte meine Schule gerne wieder aufmachen. Das ist mein Ziel.
Okay, sind wir schon zwei. Ja, ich glaube, da sind ganz viele Kollegen da draußen, die darauf warten, aber auch ganz viele, glaube ich, von unseren Schülern und auch von allen Menschen mittlerweile, die einfach sich mal wieder bewegen wollen.
Ja, genau.
Und jetzt wird es schon ein bisschen zäh.
Ja, und natürlich auch den Verlust noch wieder einfahren, dass man es wieder zurückrudert. Ja, dass man da die Zahlen wieder dahin bekommt, wo sie waren, wie man sich ja hart erkämpft hat. Und dann durch so einen Lockdown ist es alles auch immer zunichte. Ja, ja. Sonst kann man sich immer selbst schulden. Man hat nicht genug gearbeitet oder hat irgendwas falsch gemacht oder hat sich nicht weitergebildet. Aber in diesem Fall war es ja wirklich dumm gelaufen für mehrere Branchen. In diesem Fall, ja.
Für die meisten. Nicht
nur für uns.
Ja, für die meisten. Ein paar Gewinner wie Amazon und Co., die gibt es halt, aber wir sind halt, glaube ich, so.
Ja, selbstverständlich.
Ich sehe auch, ihr macht wahnsinnig viel Arbeit im digitalen Bereich, sprich eure Videos und Sachen, die ihr für eure
Medien macht.
Das ist natürlich eine coole Geschichte.
Als es im letzten Jahr anfing mit dem ersten Lockdown, haben wir gesagt, komm, wir schlafen jetzt hier nicht, wir machen gleich am nächsten Tag weiter, wir stellen jetzt erstmal einen Laptop auf und irgendwie eine Handykamera und machen erstmal irgendwie so einen Livestream und fangen mal irgendwie an, was auf YouTube zu produzieren. Natürlich jetzt nicht als öffentlicher Link, sondern nicht gelisteter Link für nur die Schüler und haben dann erstmal so mit den einfachsten Hilfsmitteln einfach Handy raus und los geht's. Und dann ging es los, dass wir dann das Equipment aufgebaut haben. Wir hatten dann irgendwann über 1000 Abonnenten sogar, dass wir dann auch ja, du hast ein Problem bei YouTube, du kannst halt nicht so gut livestreamen, wenn du keine 1000 Abonnenten hast. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt, was sich geändert hat in diesem Jahr. Wir machen es dann über Streamlabs und da kannst du dann so ein bisschen rumschummeln, aber brauchen wir eigentlich nicht, weil wir die Abonnentenzahl haben. Und ja, dann wurde es immer mehr Kameras, mehr Lichter, Konzepte wurden aufgebaut. Und jetzt ist es quasi so, dass wenn wir heute anfangen, live zu streamen, dann sind 8 Lichter im Betrieb. Wir haben 3 Kameras, die laufen. Davon ist eine Kamera schwebend, mit Kameramann. Dann haben wir einen Operator, der macht die Moderation. Der schaltet von Kamera A nach Kamera B und Kamera C. Schaltet die Mikrofone um, dass der Lehrer sprechen kann oder der Moderator. Und also das ist schon so ein Programm, so voller Unterhaltung, aber auch mit viel Sport.
Ne? Also ein richtiges Studio schon. Kampfsport.
Ja, also die ganze Filmstudio. Ja, das ist ein ganzes Filmstudio, also ein Live-Studio quasi. Und dann fangen wir da halt an mit den Minis, machen mit den Minis kleine Übungen, was Mama und Papa mit dem Kleinen zu Hause machen können, weißt du, damit der sich nicht den Arsch wund sitzt vom Fernseher. Und dann geht's hoch bis zu den Kids und Teens und dann natürlich auch die Erwachsenenklasse, wo man immer ein bisschen aufpassen muss, was man sagt, weil wir sagen, also nimm den Partner, ja, aber du kannst nicht irgendeinen Partner nehmen, musst du schon sehen, dass du halt ihn nimmst. Der mit dem in dem Haushalt ist. Mhm. Da wird schon schwer, weil sonst sperrt dich ja YouTube auch gleich weg, wenn du da wenn du da aus Versehen nur was Falsches sagst, dann ist ja schon meistens vorbei. Aber wir sind auf der guten Seite und haben das jetzt immer Glück gehabt. Selbst das Ordnungsamt, Polizei waren schon bei uns, haben das immer gesehen, was wir da machen. Jetzt sagt man so, oh, jetzt nehmen die uns doch hoch, weil wir ja dann doch auf 40 Quadratmeter sind wir maximal bis zu 4 Personen. Also 2 Leute auf der Matte, ein Operator und einer, der die Kamera noch führt, die schwebende. Und dann sind 4 Leute im Raum. Gut, jetzt sind aber genug Quadratmeter. Also jeder hat ja mehr als 10 Quadratmeter für sich in diesem Sinne gesehen. Sollte es eigentlich kein Problem geben, aber man sieht da irgendwie gar nicht so durch bei den ganzen Gesetzen. Und was.
Ja, aber ist bei uns das Gleiche, ja.
Ordnungsamt als Polizei hat Daumen hoch gegeben, hat abgewunken, alles klar, super. Gefällt denen, was wir machen, können sie gut. Und dann lächeln und auf Wiedersehen. Also es gibt auch Leute dabei, die sind gut drauf, sind nicht nur alle scheiße drauf, wie man es immer in den Medien so sieht.
Na, sehr geil, gut. Ja, wir nähern uns dem Ende von unserem Podcast. Das war mir ein Vergnügen, wie immer. Sehr, sehr interessant. Ich glaube, dass wir da auch jetzt bei vielen Leuten so ein paar Dinge mal getriggert haben, die interessant sind. Sehr spannend, auch mit dem System, was du machst. Ja, in Berlin, sag uns noch mal ganz, ganz kurz, wo wir dich im Internet finden können. Oder wenn jetzt jemand da sagt, das würde ich mir gerne mal eher anschauen, weil ich glaube, über die Website findet er da alles, was er braucht, oder?
Genau, also unsere Website ist ganz einfach core.university. Das war's schon. Ja. Also das University steht dann am Ende für das .de. Oder für die Erwachsenen, die finden uns auch unter kmx.berlin. Ganz einfach. KMX wie Kraftmager X Berlin. Das Kraftmager X ist bei uns der Stil, aus dem wir aus dem Casey gewonnen haben, da wir das Casey nicht mehr unterrichten dürfen, da es ja nicht mehr existiert. Wir wollten aber nicht zu Defense Lab wechseln. Defense Lab ist quasi nochmal der Andy Baumann, der hat das dann weitergemacht. Wir sind Instructor bei Defense Lab, aber wir haben unseren Kraftmager X draus gemacht und kombinieren das Casey mit dem Kraftmager. Genau, und das machen wir schon erfolgreich seit Jahren.
Na, perfekt. Das heißt, wenn der Lockdown zu Ende ist, unbedingt anschauen. Berlin, erste Adresse als Stadt für die Nicht-Berliner. Es gibt viel zu sehen, eine coole Stadt mit viel zu sehen und viel guten Nachtleben. Und natürlich Core Martial Arts sollte man einen Besuch abstarten. Und ich glaube, dass jeder, der mal mag, herzlich willkommen ist. Ich hoffe, wir sehen uns in der näheren Zukunft und werden zusammen trainieren und zusammen schwitzen. Freue ich mich drauf.
Ansonsten bin ich auch sehr gerne bereit für einen weiteren Podcast. Es gibt schon noch genug Themen, die wir zusammen besprechen können. Da bin ich immer gerne bereit.
Sehr cool, ja.
Genau.
Ja, von daher.
Und für die Leute, die natürlich nicht in Berlin leben und uns besuchen können, die können natürlich auch gerne über YouTube, auch Kormarschlanz, da finden uns auch. Ne? So.
Sehr geil.
Jetzt hier noch Eigenwerbung.
Ja, auf jeden Fall. Also wir werden auch da nochmal eine Kooperation starten, die jetzt digital stattfindet. Ja, vielen, vielen Dank an dich, Steve. Ich freue mich natürlich darauf, nochmal die eine oder andere Sendung zu machen, weil ich glaube, wir haben noch genug Material, über das wir sprechen können. Cool für unsere Zuhörer. Gebt uns mal ein Feedback, was euch interessiert. Stellt uns Fragen und wir gehen da gerne drauf ein. Und wenn ihr uns nochmal zusammen hören wollt, machen wir das natürlich gerne. Dann vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, klar doch. Support is kid mode, Alter. Weißt du doch. Bis dann.
Okay, danke dir. Ciao.
Bitte, ciao. X, 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 X. Oh, shit,